Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Tina Hüttel. In Uganda krallt sich seit 33 Jahren ein Autokrat an die Macht. Der zähe Dauerpräsident Museveni hat noch lange nicht genug. Zuletzt ließ der inzwischen 74-Jährige das präsidiale Alterslimit von 75 Jahren kippen, um bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2021 nochmal antreten zu können. Museveni und seine Partei, die Nationale Widerstandsbewegung, regieren das ostafrikanische Land mit harter Hand. Proteste und Opposition werden systematisch unterdrückt und Wahlen wurden wiederholt manipuliert. Die meisten der 35 Millionen Bürger Ugandas haben nie einen anderen Präsidenten kennengelernt.
Viele Leute in Uganda erkennen nicht, wie wichtig ein politischer Wandel für dieses Land ist. Sie denken, irgendwann wird diese Veränderung schon eintreffen. Spätestens dann, wenn Museveni alt ist und stirbt. Aber das ist nicht die Art von politischem Machtwechsel, den wir brauchen. Wir brauchen einen Präsidenten, der Verantwortung für die Menschen übernimmt, nicht Menschen, die Verantwortung für ihren Präsidenten übernehmen.
Aktivisten wie die 26-jährige Rebecca setzen auf Frauen und junge Leute. Sie sollen den Widerstand gegen Museveni anführen. Denn es gab nie mehr und besser ausgebildete Jugendliche in den Städten. Und die werden für ihn jetzt zur Gefahr. Allen voran ein Popstar, der einen Sitz im Parlament hat und nicht nur die Ghetto-Jugend mobilisiert. Julia Amberger hat ihn und seine Anhänger getroffen.
Aufbruchstimmung in Ugandas Hauptstadt Kampala. Knapp 100 junge Leute drängen sich in der prallen Mittagshitze vor die Tore des Hauptquartiers der Polizei. 20-Jährige mit zerschlissenen T-Shirts und Mopedhelmen. Daneben Geschäftsmänner mit Sonnenbrille und Anzug. Gemeinsam recken sie ihre Fäuste in die Luft und singen. Das Lied hat der 37-jährige Popstar Robert Chagulani Sentamu geschrieben. Künstlername Bobby Wine. Er ist ihr Idol und er ist Oppositionspolitiker. Deshalb ruft ein abgesagtes Konzert von Bobby Wine auch gleich Demonstranten wie Tony auf die Straße.
Bobby Wine sollte letzte Woche auftreten, aber die Polizei hat die Show blockiert. Wine bekam Hausarrest. Zu Hause hat er dann gefordert, dass die Regierung und die Polizei die Meinungsfreiheit in Ugandas Verfassung respektieren sollen. Aber der Präsident instrumentalisiere die Polizei und mache so Politik. Diese Aussagen haben der Regierung gar nicht gefallen. Sie warf Bobby Wine vor, er stachele die Menschen auf und befahl ihn hinterher zum Polizeihauptquartier, um sich zu erklären.
Ein paar Meter weiter klingelt ein Handy. Bobby Wines Anwalt ist am Apparat. Gerade eben, auf dem Weg zur Polizeistation, haben Polizisten den Popstar und Politiker aus seinem Auto gezerrt. Er wurde auf die Ladefläche eines Lastwagens geschubst und ins Hochsicherheitsgefängnis gebracht. Zum dritten Mal in diesem Jahr. Da schlägt die Stimmung plötzlich um in der Spontandemo.
Wir haben keine Freiheit hier und trotzdem unterstützt das Ausland Uganda und spricht von Demokratie. Seht ihr nicht, wie wir hier leiden? Manche hier haben heute ihre Kioske geschlossen, andere die Vorlesung an der Uni geschwänzt. Freiheit gibt's vielleicht im Stadtteil Kololo, wo die Reichen abends feiern. Aber dieses Land ist eine Diktatur.
Polizisten mit Helm, Stock und Schild schleudern Tränengas zwischen die Anhänger von Bobby Wine. Die jungen Leute fliehen, pressen ihre T-Shirts vors Gesicht und husten. Doch sobald das Gas verpufft, stürmen sie zu den Polizisten und Journalisten zurück. Allen voran der Mopedtaxifahrer Innocent.
Bobby Wine kämpft für Gerechtigkeit in Uganda. Er will die Regierung ablösen, deshalb unterstützen wir ihn. Er hat die Kraft, etwas in diesem Land zu verändern. Er setzt sich für uns ein. Also sind wir jetzt auch dafür.
Nach dem Sturz der Regime in Algerien und im Sudan ist Uganda nun auf Platz 3 in Afrika vorgerückt, in der Rangliste der am längsten regierenden Präsidenten. Seit 33 Jahren hält sich Yoweri Museveni an der Macht. Inzwischen hat er mit 74 Jahren ein hohes Alter erreicht, ganz im Gegensatz zur Bevölkerung. 70% der Ugander sind jünger als 25 Jahre und haben nie einen anderen Präsidenten gekannt. Zwar gab es in Uganda immer wieder Politiker, die gegen Museveni kandidierten. Aber die waren meist genauso alt wie er und ähnlich sozialisiert. Der 37-jährige Bobby Wine hingegen wuchs im Ghetto auf. Bekannt wurde er mit seinen sozialkritischen Songs. Bei den letzten Wahlen vor 2 Jahren zog er ins Parlament ein und ist fest entschlossen, bei den nächsten Wahlen in 2 Jahren den Langzeitpräsidenten abzulösen. Der Popstar ist längst nicht der Einzige, der inzwischen gegen Museveni mobilisiert.
Sometimes an African young person, you have to act as a shock absorber. You know these vehicles, shock absorbers. That every time you have these pains, they punch you, you absorb.
Sagt Namantu Muhimbise, 33 Jahre, Leiter des Alternative Movements, einer in Uganda gegründeten Jugendbewegung. Der kleine, drahtige Mann im Sakko redet so schnell, dass er jedes dritte Wort verschluckt. Heute hatte er wieder keine Zeit zum Mittagessen. Stattdessen trifft er seinen Anwalt im chronisch verstopften Zentrum von Kampala. Tumuhimbise braucht den Anwalt, nachdem er sich über Politiker lustig machte. 2014 hängte er Schweinen Namensschilder von Politikern um den Hals und schleuste sie ins Parlament.
Damit wollen wir zeigen, wie gierig und selbstsüchtig Politiker in Uganda sind, genau wie Schweine. Deshalb haben wir die Tiere als Symbol genutzt.
Tumuhimbise veröffentlichte auch ein Buch, in dem er zeigt, wie sich die Regierung an den rund 35 Millionen Bürgern Ugandas bereichert. Mehrmals wurde der Regimegegner inhaftiert. Ein Beispiel, das unterstreicht, was auch das panafrikanische Forschungsinstitut Afrobarometer herausgefunden hat. Die Zivilgesellschaft in Uganda hat immer weniger Freiräume. Deshalb setzt Tumuhimbise auf kreativen Protest, ohne Konfrontation. Dafür trainiert er Studenten und Schüler.
It doesn't make any sense.
Es macht keinen Sinn, auf die Straße zu gehen und einen Konflikt mit der Polizei zu provozieren. Man verliert nur sein Auge und der Diktator ist immer noch da. Wir müssen das Risiko für unsere Mitglieder minimieren. Wenn du Schweine ins Parlament schleust, schlägt dich die Polizei zwar auch, aber nicht so brutal wie bei einem Steinwurf von Demonstranten. Wir kämpfen für Menschenrechte, deshalb müssen wir uns selbst an sie halten. Unser Leben steht an erster Stelle. Wenn jemand von der Polizei fast totgeschlagen wird, schreckt es sowieso nur Menschen ab, sich der Demo anzuschließen.
Norman Tumuhimbise will, dass Protest Spaß macht. Ansonsten sei es für jemanden wie ihn, der kein Musikstar ist, schwierig, Menschen in Uganda zu mobilisieren. Viele dächten in erster Linie an sich. Tumuhimbise glaubt, dass das an dem Regierungsstil des Präsidenten liegt. Museveni provoziert lokale Konflikte, finanziert die ehemaligen Königreiche und spaltet so die Gesellschaft, die sich dann nicht mehr gegen ihn vereint, so der Aktivist, der gern mehr Menschen auf die Straße bringen würde.
Als Bobby Wines Auftritt verboten wurde, waren die Anwälte in ihren Büros. Die Verkäufer hatten in ihren Läden zu tun. Wir suchen noch nach einer Formel, die alle Menschen in Uganda vereint. Wenn Anwälte gegen Ungerechtigkeit demonstrieren, sollten die Aktivisten wach werden und den Menschen klar machen, dass das uns alle angeht. Dieses Verständnis fehlt hier. Wir brauchen mehr staatsbürgerliche Erziehung.
Mit wiegendem Schritt führt Rebecca Achomadile, 26 Jahre, in einen Hinterhof in Kampala. Ihre Haare wippen im Takt mit. Hier besprechen gerade an die 15 Jugendliche das Grundsatzprogramm ihrer neuen Partei. Die Mehrzahl von ihnen sind Frauen. Adile ist gekommen, um sich mit ihnen zu vernetzen.
Viele Leute in Uganda erkennen nicht, wie wichtig ein politischer Wandel für dieses Land ist. Sie denken, irgendwann wird diese Veränderung schon eintreffen. Spätestens dann, wenn Museveni alt ist und stirbt. Aber das ist nicht die Art von politischem Machtwechsel, den wir brauchen. Wir brauchen ein neues System und das müssen wir selbst organisieren. Wir brauchen einen Präsidenten, der Verantwortung für die Menschen übernimmt, nicht Menschen, die Verantwortung für ihren Präsidenten übernehmen.
Adile glaubt, dass Frauen diesen Wandel herbeiführen sollen. Den Frauen traut sie am meisten zu.
Seit 30 Jahren gab es immer wieder Versuche, unseren Präsidenten abzulösen, aber ohne Erfolg. Deshalb gehen wir anders ran. Wir setzen auf junge Leute und auf Frauen. Frauen organisieren unser Zuhause, unsere Büros. Wenn sie eine Bewegung anführen, wird sie erfolgreich sein. Deshalb habe ich Rising Women Uganda mitgegründet. Wir organisieren Frauen auf Gemeindeebene und vernetzen sie miteinander. So wollen wir das ganze Land verändern.
Adile glaubt daran, dass Frauen die fragmentierte Gesellschaft in Uganda vereinen können und die Menschen für das Gemeinwohl mobilisieren. Wie im Sudan. Aber über 80% der Menschen in Uganda leben auf dem Land. Dort sind Frauen selten über ihre Gemeinde hinweg vernetzt. Deshalb reist Rebecca seit Monaten durch Dörfer, um ein Register mit allen einflussreichen Frauen zu erstellen. Auch in Orte, in denen sie Frauen erstmal an ihre Rechte erinnern muss.
Frauen versorgen die Familien in Uganda, auch auf dem Land. Und die Männer? Die schlagen sie und nehmen ihnen das Geld weg. Deshalb müssen wir die Frauen erstmal dazu bringen, zu sagen, das ist falsch. Und dann müssen sie sich zusammenschließen und sich gegen die Männer behaupten.
Adile ging letztes Jahr in Kampala auf die Straße, um gegen Frauenmorde in Uganda zu demonstrieren. Deshalb wurde die 26-Jährige niedergeschlagen und inhaftiert. Ein Jahr lang war er voll vor Gericht. Aber Adile ließ sich davon nicht einschüchtern. Kaum wurde die Anklage fallen gelassen, machte sie weiter, junge Frauen im Norden Ugandas zu trainieren.
Indem wir über Aktivismus sprechen, verändern wir die Mentalität der jungen Leute. Sie fangen an, ihre Gemeindevorsteher zu kritisieren. Das zeigt mir, der Wandel, nach dem wir uns sehnen, ist gerade voll im Gang. Protest entzündet sich zwar überraschend, aber dahinter steckt viel Ermutigung und Netzwerkarbeit. Und jedes Mal, wenn es jemand wagt, offen zu sprechen, reißt er andere Menschen mit.
Wie zum Beispiel Bobby Wine. Drei Tage lang haben seine Anhänger in Ugandas Hauptstadt Kampala demonstriert und ganze Straßen blockiert. Dann wurde der Popstar vorübergehend aus dem Gefängnis entlassen. Am Tag darauf lehnte er auf einem Plastikstuhl vor seiner Villa am Stadtrand von Kampala, im Schatten einer Palme. Seine Schultern hängen schlaff nach vorne, seine Augen sind geschwollen, er wirkt ausgezehrt. Aber seine Stimme ist voller Kraft.
What drives me is the fact that I am not alone.
Ich fühle mich stark, weil ich nicht allein bin, weil Millionen von Ugandern und Afrikanern und Menschen aus der ganzen Welt hinter uns stehen und unseren Stolz teilen. Ihre Nachrichten und Tweets erinnern mich daran, dass wir nicht alleine im Dunkeln leiden, sondern dass wir so vieles mit ihnen teilen.
Letztes Jahr wurde Bobby Wines Fahrer getötet. Viele sagen, der Anschlag galt eigentlich ihm. Inzwischen ist der Musiker und Politiker so beliebt, dass sich seine Gegner das nicht mehr leisten können. Bobby Wine hat sich verändert. Seine Sätze klingen nicht mehr wie aus dem Ghetto, sondern wie aus den Büchern von Nelson Mandela und Malcolm X.
For a long time I saw that there was an apathetic feeling of the young people against politics and how their countries are being governed.
Die jungen Leute in Uganda waren lange Zeit apathisch und interessierten sich nicht dafür, wie der Präsident ihr Land regiert. Deshalb habe ich mich entschieden, selbst aktiv zu werden und andere junge Leute aufgerufen, sich auch politisch zu engagieren.
To get actively involved in the way their countries are being governed.
Statt konkreter Rezepte gegen Korruption und Arbeitslosigkeit verbreitet er Slogans wie People Power, alle Macht im Volk. Unter Hausarrest produziert er einen Widerstandssong nach dem anderen und lädt die Videos auf YouTube hoch. Rastlos arbeitet er an seiner Karriere und an seinem Ziel.
Museveni has survived among other things the division.
Museveni hält sich so lange an der Macht, weil er die Gesellschaft spaltet. Nach ethischer Gruppe, politischer Partei, sozialer Klasse. Wir bringen die Menschen zusammen und machen ihnen klar, egal welcher Religion oder sozialen Klasse ihr angehört, ihr seid alle Sklaven in diesem Land, solange Museveni das Gesetz ist. Aber alle Diktaturen haben ein Ablaufdatum und Musevenis Tage sind bald gezählt.
However, all dictatorships have an expiry date. And I'm sure Museveni's expiry date is just around the corner.
Bobi Wines Kampf ist einer gegen alteingesessene Diktatoren auf dem ganzen Kontinent. Auch wenn er nicht als Held in die Geschichte Ugandas eingehen sollte, auch wenn sich bei den nächsten Wahlen nicht der Massenprotest entzünden sollte, den Tumu Himbise und Adele vorbereiten, so haben sie zusammen doch etwas bewirkt. Sie vermitteln einer Generation das Selbstbewusstsein, um sich selbst zu behaupten und sich zu engagieren, nicht nur im Sozialen, auch in der Politik.
Our fathers and grandfathers were the promise of freedom, they were the promise of liberty. We are the fulfillment.
Unsere Väter und Großväter haben uns Freiheit versprochen und wir sind die Generation, die sich diese Freiheit erkämpft. Denn wir sind viele und Uganda war noch nie so geschlossen und dynamisch. Zum ersten Mal sind 85% der Bevölkerung unter 35 Jahre alt. Wir leiden unter denselben Problemen. Und wenn jemand für Freiheit kämpft, dann kämpft er für Freiheit für alle. Obwohl wir eine Steuer auf Facebook oder WhatsApp zahlen, sind wir die am besten vernetzte Generation. Und wir wissen, die sozialen Medien für unsere Zwecke zu gebrauchen.
We have social media, we have Internet and we're making use of it.
Das war Julia Amberger über den Rapper und Hoffnungsträger Bobi Wine, der 2021 bei den Präsidentschaftswahlen antreten will. Noch sehen die Umfragen Dauerherrscher Museveni vorn, aber die Unzufriedenheit wächst. Doch auch Museveni galt einst als Hoffnungsträger in Uganda. Ein paar Jahre nach Amtsantritt schrieb er ein Buch. Was ist Afrikas Problem, lautete der Titel. Darin kam er zu dem Urteil, es seien Politiker, die zu lange an der Macht bleiben wollen. Inzwischen hat er 33 Amtsjahre geschafft. Museveni steht damit aber nur auf Platz 3 auf der Liste der afrikanischen Langzeitpräsidenten. Wer sonst noch ganz vorne steht, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Westafrika-Korrespondenten Marc Dugge. Herr Dugge, ich grüße Sie.
Grüße Sie, Frau Hüttel.
Auf Platz 1 der afrikanischen Langzeitherrscher ist Äquatorialguinea. Seit 1979 ist dort Teodoro Obiang an der Macht. Wer ist das und warum hält sich der so lange?
Ja, es ist ein Mann, der sich damals, 1979, mit einem Putsch an die Macht gebracht hat, seitdem wirklich das Zepter eisern in der Hand hält in Äquatorialguinea. Damals, 1979, wurde das kleine Land noch von seinem Onkel regiert und der hat das noch viel härter getan, als Obiang das heute tut. Ihn ließ er dann auch umbringen. Obiang schien zunächst so ein bisschen sanfter zu sein, hat in einem ersten Schritt die Verfassung reformiert, das Leben vieler Menschen so ein bisschen leichter gemacht, aber er ist dann eben Schritt für Schritt selbst zum Diktator geworden. Also auch heute gibt es noch keine Pressefreiheit in Äquatorialguinea, freie Wahlen auch nicht. Und ich denke, auch deswegen kann er sich so lange halten. Eine Rolle spielt sicherlich auch, dass Obiang eines der wichtigsten Ölförderländer Afrikas führt. Und das dürfte auch dazu beigetragen haben, dass er international auch durchaus gestützt wurde.
Dann kommen wir zu Platz 2. Ein 86-jähriger Kameruns Herrscher, Paul Biya. Der ist 37 Jahre an der Macht inzwischen. Man weiß relativ wenig über ihn. Er gilt als eher öffentlichkeitsscheu. Was können Sie uns über ihn sagen?
Ja, tatsächlich hält sich Paul Biya auf dem Hintergrund. Man hört wenig von ihm. Er tritt relativ wenig öffentlich auf. Logiert sehr, sehr viel im Ausland. Teilweise ist er ein Drittel des Jahres im Ausland in Luxushotels. Das Land, das ist so besonders dramatisch, weil Kamerun ist eigentlich ein sehr reiches Land, reich auch an Bodenschätzen, reich an Potenzial. Es liegt aber wirtschaftlich am Boden. Die Korruption grassiert. Viele Menschen sind perspektivlos und wollen das Land verlassen. Es sind eben auch viele Kameruner unter den Migranten, die in Europa ankommen. Und in letzter Zeit hat sich die Stimmung dort noch mehr aufgeheizt. Es gibt einen massiven Konflikt zwischen dem anglophonen und frankophonen Teil des Landes. Es ist ja wirklich das einzige Land, das ich jetzt kenne, wo wir tatsächlich es mit zwei offiziellen Sprachen haben, zu tun haben, die in unterschiedlichen Landesteilen gesprochen werden. Und gerade der anglophone Teil fühlte sich oft benachteiligt gegenüber den Frankophonen. Das ist in letzter Zeit hochgeflammt und Paul Biya Bia hat sich da immerhin dann mal zu Wort gemeldet, hat das Kabinett umgebildet, das Regierungskabinett, und hat sich da so ein bisschen mehr gezeigt. Also, aber insgesamt beruhigt hat das die Gemüter eigentlich nicht.
Sie haben es gerade schon angesprochen, diese bürgerkriegsähnlichen Konflikte zwischen englischsprachigen und französischsprachigen Teil, das rührt ja wahrscheinlich auch noch aus Kolonialzeiten. Welchen Anteil haben denn die Europäer an diesen Langzeitherrschern? Sind das auch sozusagen Erbe aus der Kolonialzeit, diese Spannungen, und dann aber auch eben der Wunsch vielleicht nach einem Herrscher, der das vereint, einem Diktator fast schon?
Ja, also ganz grundsätzlich ist natürlich schon der afrikanische Kontinent immer wieder aufgeteilt worden zwischen den Kolonialmächten, zwischen England, Frankreich, auch Portugal, Spanien. Und man hat sich dort im Prinzip in Verhandlungen über die Zuschnitte der Länder geeinigt. Da hat man oft nicht so sehr drauf geschaut, ist das eigentlich sinnvoll, das so aufzuteilen? Im Sinne von, laufen da vielleicht ethnische Grenzen? Gibt es da vielleicht historisch gewachsene Grenzen? Das hat alles nicht interessiert, sondern da wurde wirklich Stück für Stück um jede einzelne Grenze verhandelt, um jeden einzelnen Meter. Und das rächt sich natürlich immer noch. Also die Nachwirkungen dieser kolonialen Aufteilung, die sind auch heute noch zu spüren. Grundsätzlich ist es natürlich dann auch so gewesen, in den letzten Jahrzehnten nach der Entkolonialisierung Afrikas haben die ehemaligen Kolonialmächte schon versucht, eben ihre Leute in Afrika zu stützen, einen guten Draht mit ihnen zu halten. Ganz besonders im Fall von Frankreich ist das so. Es gibt den berühmten Begriff der France-Afrique. Das ist dieses enge Netzwerk zwischen politischen Verantwortlichen in Paris und Politikern, einflussreichen Geschäftsleuten in Afrika, die eben dann auch wirklich immer wieder gepampert worden sind, die auch in Frankreich große Reichtümer anhäufen konnten. Paul Biya soll zum Beispiel alleine 40 Anwesen in Frankreich besitzen, und da hat man so ein bisschen die schützende Hand über ihn gehalten über viele Jahre. Das hat sich so ein bisschen geändert, aber nichtsdestotrotz, diesen engen Draht gibt es nach wie vor.
Die schützende Hand, Afrika hat ja auch noch einige weitere Langzeitherrscher. Sehen Sie da neue Entwicklungen? Gibt es da jemanden von diesen Dinosauriern, der jetzt wackelt, vielleicht weil ihm auch die schützende Hand entzogen wird?
Also natürlich ist es so, dass wir auch in letzter Zeit gerade in Algerien gesehen haben, dass man es eben nicht übertreiben kann. Also es gibt dort es gab dort den Präsidenten Bouteflika, der auch seit vielen, vielen Jahren an der Macht war und der gesundheitlich schwer angeschlagen ist, nach Schlaganfällen im Rollstuhl sitzt, sich eigentlich kaum noch zu Wort melden konnte und der trotzdem von seiner Entourage dann für die Präsidentschaftswahlen nochmal rausgeschickt wurde als Kandidat, weil er im Prinzip der kleinste gemeinsame Nenner war zwischen verschiedenen rivalisierenden Fraktionen an der Macht, zwischen Militär, Geheimdiensten, einflussreichen Wirtschaftsführern. Die haben sich auf Bouteflika verständigt, dass er selber kaum noch in der Lage war, seine Geschäfte zu führen. Das haben dann auch natürlich die Algerier gesehen und sind dann massiv auf die Straße gegangen, sodass irgendwann tatsächlich Bouteflika von seinem Mandat zurückgetreten ist als Präsident und sich auch nicht mehr hat aufstellen lassen. Also man merkt, irgendwann wird die Wut dann vielleicht doch so groß, dass da die schützende Hand auch nicht mehr so viel hilft. Und das haben wir auch bei anderen Herrschern gesehen, zum Beispiel bei Laurent Gbagbo in der Elfenbeinküste, wo Frankreich dann auch das Vertrauen entzogen hat und ihn dann tatsächlich aus seinem Präsidentenpalast herausgebombt hat, bis er dann vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag stand. Also tatsächlich ist diese Unterstützung eben nicht bedingungslos und kann auch jederzeit entzogen werden. Und das wissen natürlich auch viele, viele afrikanische Herrscher. Sie sehen das an Schicksalen wie von Ben Ali in Tunesien, der aus dem Land gejagt wurde, genauso wie bei Gaddafi, der auch, dem auch dann irgendwann wirklich heftig eingeheizt wurde von Seiten seiner scheinbaren Freunde aus Frankreich oder London.
Herr Dugge, noch eine Frage. Ist das denn so ein typisch afrikanisches Thema, dass man sich da so lange an der Macht hält?
Also das ist tatsächlich ein ziemlich afrikanisches Thema, denn es gibt eben in afrikanischen Gesellschaften eine Tendenz, sich an die Macht zu klammern. Nicht ohne Grund, denn wer an der Macht ist, der sitzt an den heftig umkämpften Fleischtöpfen, um es mal salopp zu sagen. Der hat Zugriff auf Ressourcen und auf staatliche Protektion. Der hat Zugriff auf sehr gute Verbindungen, eben auch ins Ausland rein, auf diplomatischen Schutz. Und wer von der Macht weg ist, dem wird das alles entzogen. Und Und nicht nur ihm, sondern auch seinem Clan. Und wenn ich Clan sage, dann kann das sowohl die Familie sein, als auch seine gesamte Entourage, auch die Ethnie, für die er steht. Es sind eben oft auch ethnische Fragen, die hier politisch Einfluss haben. Und deswegen, weil eben diese Bedrohung so da ist, dann einfach quasi von allen Versorgungen abgeschnitten zu sein, versuchen es viele dann auch so möglichst lange an der Macht sich zu halten, entweder indem sie die Verfassung ändern lassen oder indem sie Scheinwahlen ausrichten, die nicht wirklich den internationalen Standards genügen können. Das wird aber trotzdem auch immer mehr von einer kritischen Öffentlichkeit auch in Afrika begleitet. Man ist eben anders angeschlossen an die Informationsflüsse der Welt, kann sich kritische Stimmen leichter ins Haus holen, als das früher wirklich war, dank Internet und Satellitenfernsehen. Und insofern haben es sicherlich die Langzeitherrscher auch nicht mehr so leicht wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren.
Soweit unser Westafrika-Korrespondent Marc Dugge. Ich bin Tina Hüttel und das war die Weltzeit heute. Demnächst hören Sie bei uns im Podcast noch über einen anderen Langzeitherrscher. Immerhin 20 Jahre regiert der König von Marokko nun schon. Und wir fragen, ob er sein Versprechen, den Armen zu helfen, gebrochen hat.